Ja, ein herzliches Guten Morgen noch einmal an alle. Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle heute da seid. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich jetzt in der Gemeinde zu Gast sein durfte. Und bevor ich jetzt in die Wortverkündigung einsteige, würde ich kurz noch das unter Gebet stellen. Und wenn ihr es vermögt, bitte ich euch dazu auch noch zu erheben. Herr Jesus Christus, danke für diesen neuen Tag, für diesen Sonntag, für diesen Tag der Erinnerung, des besonderen Fokus auf dich, auf dein Wort, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben, dass wir hochhalten. Herr, der Anspruch ist sehr, sehr hoch, denn dein Wort ist so eigentlich so unerforschbar für uns, wenn wir nicht deine Hilfe haben. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du uns diese Hilfe heute gibst, dass du uns belehrst, uns weiter erklärst aus deinem Wort, was wichtig ist, unser Verständnis förderst, uns reifen lässt, sodass wir voll hinreifen zu dir, Herr Jesus. Das ist das Ziel, um was es geht, und darum soll es heute auch gehen. Ich bitte dich für alle Zuhörer, ich bitte dich auch für das Reden jetzt, dass du, wenn etwas fehlgeht, dass es sich nicht hineinsetzt in die Herzen, sondern dass es weggetan wird. Und da, wo es recht ist, Herr, dass es seine Wirkung tut, so wie du es haben möchtest, Herr. Ich bin auf dich angewiesen und so bitte ich dich, komm du heute durch und ganz groß auch zum Vorschein mit deinem Wort. Amen. Ja, wir fahren nach längerer Pause wieder fort im 1. Timotheusbrief. Ich bin schon der Timotheusmann hier, glaube ich. Das große Lehrstück dazu, wie man mit dem Evangelium und mit Christus die Lösungen für ganz reale Situationen, auch für Probleme, auch in der Gemeinde findet, wie man so letztlich der wahre, treue Verwalter der Botschaft Gottes ist. Es tut Not in Ephesus, dort ist Timotheus ja immer angestellt, ja, tätig, im Sinne von Paulus. Es tut Not in Ephesus auch für Timotheus, geübt zu sein, christusgemäß auf Situationen zu reagieren. Für Timotheus hieß es, im Blick auf das Evangelium auch zu argumentieren, aus der Botschaft von Jesus Christus heraus zurechtzuweisen auch. Aus Christus heraus, das macht nicht jeder, das ist sicher. Auch Verständnis und Erkenntnis in den Gläubigen zu wecken, das ist, wonach wir uns ja auch ausstrecken. Und so die Gemeinde auch anzuleiten. Denn es gab viel Ablenkung auch in Ephesus, viel Ablenkung vom Evangeliumsfokus und auch die Herzenshaltung und auch das Selbstverständnis einiger in ihrer Aufgabe in der Gemeinde. Das waren Themen, mit denen Timotheus sich auseinandersetzen sollte. So führt es Paulus ja auch an in diesem Brief. Und er musste es auch tun. Es war ein wunderbares Lehrstück für Timotheus selbst. Und dann war es an ihm, das umzusetzen in der Gemeinde. Ja, im Kapitel 2 haben wir die letzten Male schon gesehen, im 1. Timotheus Kapitel 2, dass das Gebet zum Beispiel etwas schief hing. Es war nicht am rechten Fleck. Die Haltung im Gebet war nicht so richtig bei den Männern, nicht so ausgeprägt, wie es hätte sein sollen, wofür man gebetet hat. Man hat gewisse Grenzen gesetzt, man hat nicht für bestimmte Menschengruppen vielleicht auch nicht unbedingt so gebetet, wie es vor Gott recht gewesen wäre. Und auch bei den Frauen gab es wirklich also Probleme, kann man sagen. Es gab Diskussionen, was die Rolle der Frau, die Aufgabe der Frau in der Gemeinde betrifft. Paulus ermahnt also zunächst im Kapitel 2 die Männer, was das Gebet betrifft, also in der Mitte des Kapitels geht es los, und geht dann zum Thema der Frauen über. Und zunächst geht er darauf ein, wie die Aufgabe in der Frau in der Gemeinde nicht aussieht. Also das macht er tatsächlich zuerst, und zwar im Führungsamt und auch durch Lehre in der Gemeinde. Da sagt Paulus, das ist nicht die Aufgabe, das ist nicht der Ort, wo die Frau hingestellt ist, das ist nicht die Zuweisung, die von Gott aus gekommen ist. Und Paulus äußert sich, und das ist ganz, ganz wichtig, er äußert sich so nicht, weil er frauenfeindlich ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Oder weil er aus einer geschichtlichen Epoche kommt, die sehr patriarchalisch war. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese Prägungen nicht der Grund sind, warum Paulus das sagt und warum er das so sagt. Wenn man Paulus das anlasten wollte, dann kennt man Paulus schlecht. So billig ist seine Lehre nicht. Und auch die Schrift kennt man dann schlecht. Dann wirft man auch der Schrift, man wirft Gott vor, dass er sein Wort und das, was er sagen möchte, allzu leicht durch die ganz persönlichen Ansichten seiner Propheten beeinflussen lässt. Und das, glaube ich, ist nicht wahr. Und wir haben auch ein Zeugnis in der Schrift und ich möchte es vorab lesen im zweiten Petrusbrief, das uns nochmal auf den Boden dieses Verständnisses zurückholt. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, lese ich ab Vers 19. Das ist so ein bisschen ein Verständnisfundament für uns, wenn wir die Bibel studieren und sie versuchen auch zu verstehen, wenn wir Gott so verstehen wollen, wie er ist. Davon hängt unsere Beziehung zu ihm ja wirklich ab. 2. Petrus 1, 19, ich lese jetzt drei Verse. Und da heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort. Es geht natürlich um die Schrift auch, um die Bibel selbst. Wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als eine Lampe. Also achten, nicht durch alle möglichen Auslegungen in Frage zu stellen. Aber der Paulus hat es ja so geschrieben, der war halt frauenfeindlich. Nein, wir sollen darauf achten, was gesagt wird. Als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das sind natürlich herrliche Verse, die ich jetzt nicht extra auslege, aber lest weiter. Wir achten darauf, indem ihr dies zuerst wisst, wie achtet man auf das Wort recht? Was ist die Grundlage, das Wort überhaupt mal richtig anzugehen? Indem wir das wissen, dass keine Weissagung der Schrift, keine Aussage der Bibel aus eigenmächtiger Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir uns verleiten lassen, durch Strömungen unserer Zeit oder Kultur, die Bibel kleinzureden, Aussagen zu relativieren, weil wir sagen, naja, dieser Autor, der Petrus war eben so und der Paulus hatte ein Problem damit gehabt und so weiter und so fort, dann werden wir aufs Glatteis geführt, sondern müssen tiefer schürfen und sehen, warum Paulus das, der geistlich schreibt, der von Gott her schreibt, warum er das sagt, was er sagt. Ganz wichtig. Also Paulus hat nicht billige Motive, warum er jetzt hier das sagt, sondern er begründet, was er sagt bezüglich dieser Führungsrolle der Frau, die sie nicht haben soll in der Gemeinde, die sie nicht hat in der Gemeinde. Er begründet es mit der Schrift. Und letztes Mal haben wir angeschaut, wie Paulus an den Vorfall in 1. Mose 3 erinnert hat, also das heißt ja eben allgemein ja auch gern der sogenannte Sündenfall, kann man sich darüber streiten, ob das unbedingt so heißen muss, aber da ging es darum, dass Eva die Verantwortung Adams im Grunde übernommen hat, und zwar genau kurz bevor das mit diesem Baum die Erkenntnis von Gut und Böse passiert ist. Da hat sie sich das angeeignet, diese Verantwortung von Adam, das Wort Gottes in Frage gestellt, sie hat die Auslegung der Schrift übernommen an der Stelle. Und das wurde ihr nicht ursprünglich zugewiesen. Und aus Warnung daraus, dass dies schon damals fatale Folgen hatte, schließt Paulus im 1. Timotheusbrief hier, dass es auch in der Gemeinde dann so nicht sein soll. Erlaubt einer Frau nicht zu lehren, sagt er. Es klingt sehr autoritär, aber er sagt es einfach so. Er erlaubt nicht zu lehren und über den Mann zu herrschen, also geistlich zu führen, auch durch Lehre. Und er schließt nun mit einem Vers dieses Kapitel 2 ab, den wir das letzte Mal noch nicht beleuchtet hatten. Und ich habe mich nicht davor gedrückt, sondern ich schiebe ihn jetzt nach. Das heißt, die heutige Predigt wird sich eigentlich nur um einen Vers drehen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt wird. Vielleicht wird es gar nicht so lang. Es ist 1. Timotheus 2, Vers 15. Ich möchte aber den nicht ganz alleine für sich lesen, sondern doch noch einmal ab Vers 12 diesen etwas provokant klingenden Vers mitlesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Jetzt kommt der spannende Vers. Also die Dinge haben wir erklärt, aber jetzt kommt der spannende Vers. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Wenn sie bleiben, sind es plötzlich mehrere, sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Ja, allgemeine Ratlosigkeit in der Gemeinde dieser Welt zu diesem Vers. Also ich möchte fast meinen, dass es in der jetzigen Generation auch der Gemeinde vielleicht sogar fast mehr gläubige Geschwister gibt, die sich auf diesen Vers gar keinen Reim drauf machen können, als solche, die eine feste Meinung dazu haben. Es gibt das Problem, dass dieser Vers fix und falsch ausgelegt wird, aber das größere Problem, glaube ich, heutzutage ist, dass man ihn einfach stehen lässt, ohne ihn zu verstehen. Das, glaube ich, ist das Verbreitetere. Das ist die verbreitetste Herangehensweise an diesen Vers, um ihn zu verstehen, und zwar, wir müssen ihn gar nicht verstehen. Am besten verstehen wir ihn gar nicht. Der ist zu kompliziert. Die Auslegung ist sowieso nicht sicher. Da gibt es zu viele Möglichkeiten. Ja, also lassen wir den Vers einfach mal stehen. Also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, denn auch mich hat dieser Vers lange wirklich ganz arg verwirrt, schwer einzuordnen. Tatsache ist, je nach Lesart gibt es zu diesem Vers natürlich eine schier gar unendliche Palette an unterschiedlichen Sichtweisen und Auslegungsmöglichkeiten. Also da kann man fast zu jedem einzelnen Wort ja die Frage stellen, was ist genau gemeint? Also, wenn wir uns Vers 15 anschauen, da heißt es, sie aber wird durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Wer ist sie? Allah, der fängt schon an. Wer ist sie? Ist es Eva? Ist das gemeint? Sind es die Frauen in Ephesus? Also die Frau? Ist es die Frau insgesamt? Alle Frauen? Ist das, was hier gemeint ist? Oder was bedeutet errettet durch Kindergebären? Was meint Paulus? Meint er wirklich, dass die Geburt von Kindern hier stattfinden muss, damit eine Rettung der Frau möglich ist? Oder meint er mehr vielleicht, dass eine Frau nicht nur Kinder gebären muss, sondern sie auch aufziehen muss? Und wenn das gut klappt, dann gibt es die Möglichkeit zur Rettung der Frau. Ist das, was er hier meint? Man fürchtet sich fast ein bisschen davor, dass das wirklich so gemeint ist. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich denke es nicht. Und noch ein Verständnis ist mir in die Quere gekommen bei der Vorbereitung zu diesem Vers. Ich habe also jemanden gefunden, der meint wirklich, dass der Vers bedeutet, dass die Frau, dass Gott die Frau davor retten wird, ihren Glauben abzulegen, weil sie so große Schmerzen bei der Kindergeburt hat. Weil sonst verliert sie ihren Glauben, weil es so weh tut. Das ist, also, ich meine, ich war selbst bei 3 Geburten dabei. Also ich in gewissem Sinne würde ich sagen, weiß ich auch, von was man da spricht. Also meine Frau hat den Glauben nicht verloren deswegen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, weil Gott hat sie hier davor bewahrt sozusagen. Ja. Nein, nein. Also es ist unglaublich, was hier an Auslegungen hineingelegt wird, oder dass sie sogar von den Schmerzen an sich, sie wird von den Schmerzen bewahrt während der Geburt. Das habe ich auch gefunden, so eine Auslegung. Ich bitte jetzt nicht um Handzeichen, welche Frau das von euch so erlebt hat. Das ist wirklich ganz schön unsinnig. Und wenn wir uns den zweiten Versteil anschauen, da heißt es dann, sie aber wird durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Wenn sie bleiben, wer sind sie in diesem zweiten Versteil? Sind es immer noch die Frauen? Das heißt, müssen die Frauen zusätzlich zum Kindergebären auch noch selbst Sittsamkeit durchgängig bis zum Lebensende, durchgängig sittsam sein und heilig sein und dann dürfen sie gerettet sein? Ist das jetzt auch, ihr versteht, das Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, hier Bedingungen hineinzulegen in diesen Vers. Oder noch besser, der zweite Versteil, sie, wenn sie bleiben, das sind die Kinder. Jetzt kommt gleich wieder jemand und sagt, ja, die Frau muss dafür sorgen, dass die Kinder auf jeden Fall gläubig sind und dass die auch das bleiben. Dann wird die Frau errettet. Ihr merkt schon, es gibt eigentlich fast keine Grenzen, was man hier mit Hin- und Herdrehen von Wörtern natürlich tun kann. Und noch eine letzte Sichtweise gebe ich euch weiter, um das Maß noch voll zu machen. Ich habe also jetzt etwas gefunden. Also wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit, da sind beide Elternteile gemeint. Der Papa und die Mama zusammen. Kann man auch mal drüber nachdenken, ja? Dass also beide wirklich das bringen müssen, damit die Frau errettet wird. Also, wow, da weiß man nicht mehr, wo einem der Kopf steht eigentlich, oder? Muss man ja sagen. Also was um alles in der Welt bedeutet das, was Paulus hier sagt? Also ein ganz gesundes Vorgehen ist erstmal, die offensichtlich unsinnigen Auslegungen mal wegzustreichen und sich dann anzuschauen, woher denn Paulus in diesem Vers nochmal kommt und worum es ihm gerade im Text an sich geht und davon diesen Vers beleuchten zu lassen. Das Erste, wonach wir uns richten müssen, um Licht in dieses Wirrwarr, diese ganzen möglichen Sichtweisen, um da Licht hineinzubringen, das ist die Schrift selbst. Und das ist allem voran natürlich das Evangelium von Jesus Christus, das uns Errettung aus Gnade durch den Glauben lehrt. Also das ist die Grundprämisse, da haben wir viel Klarheit dazu. Und das ist ein ausschließliches Prinzip. Der Punkt, der uns ja vielleicht alles mal ein bisschen aufhorchen lässt, wenn man diesen Vers liest, das ist, dass hier im Vers 15 jemand Errettung bekommt, wenn etwas erfüllt ist, wenn etwas geschieht. Diese Bedingung, die da so von der Grammatik her drin ist, das ist, was einen ja so ein bisschen Bauchschmerzen macht, was einen aufhorchen lässt. Ist also der Satz so zu verstehen, dass eine Frau Kinder zur Welt bringen muss oder ein Mensch Heiligkeit, Sittsamkeit selbst leisten muss, um gerettet zu werden? Also wenn das so wäre, dann stellt Paulus hier entgegen dem, was das ganze Neue Testament, die ganze Bibel lehrt, entgegen dem, was Paulus selbst lehrt, ständig, dann stellt er hier Bedingungen und Leistungsanforderungen auf, die gegen die Art und Weise arbeiten, wie Gott Errettung verleihen will. Nämlich unabhängig von jeglichem Leistungsversuch des Menschen. Das möchte ich gar nicht. Gott bezeugt das in vielen Stellen der Schrift. Ihr kennt den Unterschied aus Werken, aus Fleisch oder aus Verheißung. Wie will Gott Heil verleihen? Nicht aus Fleisch, sondern immer aus Verheißung. Wenn ich es nicht gebe, gibt es gar nicht. Das ist ein Grundprinzip, das wir ganz, vor allem bei Abraham finden, diese Dinge. Das ist euch bekannt. Damit sich niemand rühme, das möchte ich nochmal im Epheser wiederholen, obwohl es eine bekannte Passage ist, ist es wichtig, dass wir uns an der Stelle jetzt nochmal daran erinnern. Epheser Kapitel 2, ab Vers 6 lese ich. Epheser 2, Vers 6. Da heißt es, Gott hat mit uns mit auferweckt, also mit Christus und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, auch wieder in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Also er kommt von Vers 7, da wird die Gnade ja eingeführt hier. Damit Gott seine Gnade an uns erweist, damit Gottes Gnade offensichtlich wird, damit offensichtlich wird, was Gott getan hat. Denn aus Gnade, aus dieser Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So. Wenn wir jetzt das wissen, wenn wir das uns vor Augen halten und jetzt zurückgehen zu 1. Timotheus 2, Vers 15, dann wird klar, Es kann im Vers 15 nicht darum gehen, bestimmte Werke zur Errettung erfüllen zu müssen. Und ganz bestimmt nicht, und das wäre sehr abstrus, das wäre auch sehr schwierig für die Männer dann, sage ich ganz ehrlich, ganz bestimmt nicht, dass eine Frau für ihre Sündenvergebung Kinder gebären muss. Und wenn man es ganz wörtlich nimmt, müsste sie ja sogar mehrere Kinder zur Welt bringen. Also das ist überhaupt keine gesunde Auslegung der Schrift. Und auch so alle anderen Auslegungen und Ansichten, die in diese Richtung gehen, die mit Bedingungen, die da Bedingungen hineingießen für das Heil und all diese Dinge, die fallen damit schon mal weg. Egal, wie man die einzelnen Teile und Worte versteht, es geht nicht um die Rettung durch Kinder haben oder Vergebung meiner Sünde unter Bedingung, dass ich gläubige Kinder am Ende habe. Dass man keine Kinder haben muss, um gerettet zu werden, das kann man noch einigermaßen gut nachvollziehen. Aber der zweite Teil des Verses, aber guck bloß, dass wenn du welche hast, dass die auch auf jeden Fall dann wirklich bei Gott dann dran sind im Glauben, das lässt sich schon weniger leicht rein aus dem Text wegkriegen. Aber auch hier, das wäre eine Bedingung für das Heil, die aus mir selbst kommen muss, die erfüllt sein muss. Das kann es nicht sein. Das ist ein Blick auf das, was uns das Wort Gottes sonst ständig lehrt, ganz, ganz unrealistisch. Ich betone es jetzt schon mehrfach, weil sich dieses Denken leicht einschleicht. Und wenn es sich hier einschleicht, dann fangen wir an zu denken, vielleicht die Geschwister hier auch und die Frauen, die hier auch sind, man fängt im Hinterkopf an zu denken, also das habe ich ja wahrscheinlich sowieso nicht so erfüllt oder was ist mit mir, wenn ich keine Kinder habe? Vielleicht gibt es einige, die diese Zweifel noch haben, obwohl das bestimmt hier auch schon gelehrt wurde, dass das hier keine gute Auslegung ist. Ich betone es deswegen, weil wenn wir glauben, hier steckt eine Bedingung drin, die wir nicht erfüllen können, dann fangen wir an Gottes Liebe zu zweifeln. Dann passiert in gewisser Weise genau das. Die Zweifel, die ganz am Anfang, schon im ersten Mose, der Eva hineingesät wurden, genauso kommt es dann hier auch wieder zum Tragen. Also aufpassen, dass wir nicht auf dieses Glatteis geführt werden, dass hier Bedingungen drin sind und wir dann Zweifel haben, wie gut Gott es doch mit uns meint. Denn er stellt hier eine Barriere auf, wo wir eh nicht drüber kommen. Also, das ist also im Blick auf das, was Gott sonst immer lehrt, unrealistisch. Egal wie sehr der Text vom wortwörtlichen Wortlaut zuerst danach aussehen mag. Es ist ein geistlicher Text. Und das wiederum zeigt uns übrigens auch, dass wir die Bibel nicht nur, und auch nicht nur diesen Vers, nicht einfach nur, ihr habt es bestimmt schon oft gehört, grammatisch, wörtlich auslegen dürfen. Das ist gefährlich. Wortwörtlich, immer alles wortwörtlich, ohne nach rechts und links zu gucken. Es gibt viele Verfechter dieser Art der Bibelauslegung. Es ist aber nicht gut, sondern man muss sich Gedanken machen, worum es hier im Verständnis der Bibel selbst geht, worum es in Gottes Verständnis und Sichtweise von Mann und Frau und Kindern geht. Wenn ich da etwas finde in der Schrift, dann kann ich das auf diesen Vers draufleuchten lassen. Der Zusammenhang des Verses mit diesen Dingen ist entscheidend. Es bedarf auch die geistliche Denkweise von Paulus zu verstehen. Ganz wichtig. Also, woher kommt Paulus? Jetzt wissen wir, was unsinnige Verständnisse sind dieses Verses, aber woher kommt jetzt Paulus? Und dazu müssen wir uns nochmal daran erinnern, um was es Paulus gerade geht. Wie gesagt, es ist ein Vers heute, es ist keine Passage, es ist nicht kreuz und quer und Zusammenhänge in der Schrift, nicht zu sehr. Es ist dieser eine Vers, weil er für viel Furore sorgt in vielen Herzen. Welchen Grund hatte Paulus, darüber zu schreiben, wie Eva bzw. die Frauen hier errettet werden? Welchen Grund hatte er? Woher kam er in diesem Text? Und dazu lesen wir zur Wiederholung mal nochmal 1. Timotheus 2 ab Vers 8. Damit wir diesen Textfluss nochmal haben und dann denke ich, und dann werde ich noch, es nochmal durchgehen, nochmal durch erklären. 1. Timotheus 2 ab Vers 8. Er ist noch bei den Männern, Paulus ist noch bei den Männern,
Er schreibt es aber natürlich an Timotheus. Er sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zu Gottes Furcht bekennen durch gute Werke. Da merkt man schon, es geht Paulus darum, was ist eigentlich die Aufgabe von Mann, was ist die Aufgabe von der Frau? Eine Frau lerne in der Stille, in der Unterordnung, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Also um was ging es? Es ging um die Rolle der Frau, die Gott ihr zugewiesen hat, im Zusammenhang der Schöpfung in 1. Mose. Darauf beruft sich Paulus und er warnt davor, dass in der Gemeinde durch zum Beispiel Lehren und Predigen von Frauen dasselbe Problem entsteht, wie es letztlich in 1. Mose 3 war, wo Eva letztlich diese Wortauslegung übernommen hat. Nicht, dass sie es theologisch nicht vielleicht hingekriegt hätte. Es geht ja nicht um Fähigkeitsunterschiede. Natürlich ist es schiefgegangen in 1. Mose 3, aber das heißt nicht, dass Frauen das nicht könnten. Von der Fähigkeit her, das ist nicht die Aussage. Sondern diese Aufgabe der Wortauslegung, das Wort ging nicht direkt an Eva damals, es ging an Adam. Und Paulus warnt, dass wenn sich die Männer und Frauen in der Gemeinde, wo das Wort Gottes ja jetzt voll offenbart ist, wo Christus voll offenbart ist, jetzt haben wir das, jetzt liegt es ganz vor, wenn sich nun die Gemeinde auch nicht an diese Ordnung, also eine Zuweisung von Aufgaben an Mann und Frau, wenn sich die Gemeinde jetzt auch nicht daran hält, dass das fatale Folgen haben wird. Weil sie ihre Rolle nicht akzeptierte, jetzt wird es interessant, weil sie ihre Rolle nicht akzeptierte, also Eva, die Mutter aller Menschen sozusagen, sie fiel deshalb in Übertretung, heißt es hier. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus erwähnt das hier nicht, um kritische Frauenstimmen zum Schweigen zu bringen. Nochmal ganz wichtig. Paulus schreibt es nicht aus eigenmächtiger Deutung, sondern getrieben vom Geist Gottes schreibt er von Gott her. Also ist es nicht nach dem Motto, Frauen sollen gefälligst den Mund halten, denn nur wegen euer eins sind wir alle in diesem Sündenschlamassel. Ne? Das ist doch Unsinn. Das kann doch nicht wirklich, so können wir doch nicht von Paulus denken, dass er diese Meinungen hat. Nein, sondern dass es Eva zuerst passierte, da hängen geistliche Konsequenzen. Da hängt eine geistliche Bedeutung dran. Dazu hat Gott noch etwas zu sagen. Das ist nicht einfach gelesen in 1. Mose 3, aha, so war das damals und fertig. Nein, zuerst in Übertretung fiel die Eva und da steckt etwas dran, da hängt was dran. Gott hat daraufhin schöpfungsgeschichtlich noch etwas angefügt. Und das ist der springende Punkt. Und ich denke, das ist der Schlüssel zum Verstehen dieses Verses 15. Dort verstehen wir, was Paulus hier deutlich machen möchte. Die Frau hat die Rolle, dem Mann zur Seite zu stehen, ihm in seinem Auftrag, den er von Gott bekommen hat, beizustehen, denn er kann es nicht allein. Da muss man auch mal dran erinnern. Ja? Allein da steckt schon eigentlich eine Wertung des Mannes drin und nicht der Frau. Alles war gut in der Schöpfung. Gott hat immer gesagt, und es war gut. Und er sah, es war gut. Wo kommt das erste Mal, dass etwas nicht gut ist? Dass der Mann allein ist. Das ist nicht gut. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Aber dass der allein ist, der Kerle, das ist nicht gut. Und ja, so. Ich kann es nur aus meinem eigenen Leben sagen. Es ist gut, dass ich nicht allein bin. Das kann man, ohne Übertreibung kann man das sagen. Ja. Ich lese diesen Vers auch noch, damit ihr das nochmal seht, welchen Bedarf auch der Mann wirklich hat für die Frau. 1. Mose 2, Vers 18, da lese ich das. Das ist dieser Vers. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt hinspringen, aber ich lese es schon. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.
Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wie kann man mit dem, was wir über Gott wissen, was er jetzt über den Mann damit gesagt hat, wie kann man das negativ auslegen gegen die Frau? Da steckt doch nichts Negatives über die Frau drin, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Da muss man doch schon so mit so einem Zorn die Bibel überhaupt lesen, damit man das negativ auslegt. Also, wenn nun die Frau ihre Rolle annimmt und der Zuweisung ihrer Rolle folgt, dann zeigt sie damit, wo sie in ihrem Herzen steht. Das steckt in 1. Timotheus 2, Vers 15 drin. Die Frau, welche ja, zum Beispiel eine Ehefrau ist, diese Rolle annimmt, die Aufgabenzuweisung Gottes akzeptiert, dann wird sie errettet werden, nicht weil sie es im Sinne eines Werkes tut und das Werk sie dann errettet, sondern weil sich ihr Glaube in rechtem Ausleben in dieser zugewiesenen Rolle zeigt. Es ist letztlich also ein Ausdruck dessen, dass Paulus sagt, es geht letztlich um einen Nachweis des Glaubens, wenn die Frau sich dieser Rolle nicht einfach nur entgegenstellt, sondern sagt, wenn das Gottes Zuweisung ist, jetzt nicht unbedingt nur als Ehefrau, sondern insgesamt, wenn Gott sagt, bestimmte Aufgaben, Frau ja, Mann nein oder Mann ja, Frau nein, und ich mich dem füge, dann zeigt das auch meinen Glauben. Nochmal anders erklärt. Paulus kommt in 1. Timotheus 2 von der Erklärung, dass die Rolle der Frau im Zusammenhang der Beteiligung am Heilswirken Gottes ist nicht durch Führung in der Gemeinde bedingt. Beim Heilswirken Gottes ist die Rolle der Frau, die Aufgabe der Frau, nicht in der Führung der Gemeinde. Das ist nicht die Zuweisung. Und nicht, weil sie zuerst in Übertretung gefallen ist, sondern das war schon vorher so. Das war schon vorher so. Die Schöpfungsordnung war schon vorher so. Die war nicht wegen des Falles so. Das ist übrigens wichtig. Sie darf nicht deswegen nicht predigen, weil sie jetzt bestraft wird, weil das damals passiert ist. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist nicht die Konsequenz aus dem zuerst in Übertretung fallen, sondern weil diese Aufgabe der geistlichen Führung der Frau von Gott einfach nicht zugewiesen wurde. Aber jetzt, das bedeutet nicht, dass die Frau keine geistliche Rolle hat. Und dass sie einfach der Mitläufer im Leben der Männer ist. Das wäre eine katastrophale Falschauslegung der biblischen Sicht auf die Frau. Warum Paulus den Vers 15 anhängt, das hat damit zu tun, dass Paulus eben nicht nur Frauen jetzt anraunst, du darfst nicht herrschen und predigen, sondern er bietet in Vers 15 die Antwort auf eine Frage, die in Vers 14 entstanden ist. Er sagt, das darfst du nicht, das möchte ich nicht. Ja, aber dann kommt ja automatisch die Frage, ja, aber dann was? Was ist die Aufgabe? Welche Aufgabe gibt es? Die wird zwar nicht ausgedrückt, diese Frage, aber der Vers 15 beantwortet sie. Was ist dann meine Rolle als Frau? Das bedeutet, mit dem, was Paulus in Vers 15 sagt, darin offenbart Gott, dass die Frau eine gewichtige Beteiligung am Rettungswirken Gottes hat. Trotz dessen, was in Eden geschehen war. Nämlich dadurch, dass sie zunächst einmal die Fähigkeit hat von Gott, die jeweils nächste Generation von Menschen, die Rettung brauchen, in die Welt zu setzen. Das ist das eine. Das ist nicht alles. Das ist das eine. Das heißt, so wie Paulus in Vers 14 vorher betont hat, dass die Frau in Übertretung fiel, nicht zuerst Adam, so kommt er in Vers 15 wie ein Boomerang zurück mit dem Gegenstück dazu, dem Guten, was Gott in diese Geschichte der Frau hineingegeben hat. Die Frau ist nicht wegen dem, was in Genesis 3, in 1. Mose 3 passiert ist, sie ist nicht deswegen auf ewig von allem disqualifiziert, was geistlich und gut ist. Und was heilsbringende Dienste auch in der Gemeinde sind. Sondern sie hat quasi zu ihrer Wiederherstellung, Rehabilitierung, wie auch immer man das nennt, sie hat die Fähigkeit, nicht nur Kinder zu gebären, sondern gerade aus diesem Bezug zu den Kindern heraus hat sie die besondere Möglichkeit und nach Vers 15 auch die Aufgabe, diese Kinder als erste Bezugsperson an den Glauben, an das Heil heranzuführen, damit bekannt zu machen. Das heißt, der zweite Teil von Vers 15, so sehe ich es, ist keine Bedingung, sondern da geht es um die Kinder. Es geht um das Bemühen der Frau, als Glaubensausdruck der Frau, diese Kinder an den Glauben, die Heiligkeit, Sittsamkeit heranzuführen, sie darin zu unterweisen. Steht so wörtlich nicht da, aber der Zusammenhang lässt eigentlich keinen anderen Schluss übrig, meine ich. Das steht auch im Einklang mit zum Beispiel, dass die Frau ihre Kinder lieben soll. Titus 2, Vers 4. Ich gehe in Titus 2 und lese ab Vers 1. Wir haben ja an anderen Stellen der Bibel noch mehr Sachen, die auch in diese Richtung gehen. Die Frau hat einen bestimmten Aufgabenbereich, den sie bekommt. Das können wir jetzt alles durch die Brille interpretieren, die Bibel ist frauenfeindlich. Oder wir sagen, nein, nein, im Gegenteil, die Frau hat geistliche, heilsbringende Mitaufgaben oder Aufgaben, das heißt Mitaufgaben, sie hat Aufgaben. Und dieses Verständnis sollte uns auch prägen, wenn wir die anderen Verse über die Frau in der Schrift lesen. Titus 2, Vers 1, da heißt es an Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Da ist wieder eine Aufgabe. Unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Da haben wir die Kinder. Besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Seht ihr, das trägt zur Erfüllung dieser Aufgabe bei. Es hat eine heilswirksame Funktion. Das sind nicht nur kochen, putzen, Hemden bügeln, waschen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es ist ein Teil eines wahnsinnig wichtigen Beitrages. Es ist eine Wertigkeit, die hier drin ist, nicht eine Abwertung. Gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also Paulus möchte hier sicherstellen, dass durch diese Rolleneinhaltung auch die Lehre vom Evangelium nicht geschädigt wird. Das heißt, auch dieser Vers passt hier ins Bild. Und 1. Timotheus 2, Vers 15 wirft auch ein Licht auf, was zum Beispiel später im gleichen Brief über Witwen gesagt wird. Das ist auch noch ganz interessant. Ich lese mal 1. Timotheus 5, Vers 14. Es wird viel darüber gesprochen, welche Witwen unterstützt werden sollen, welche Voraussetzungen es dafür gibt. Das ist ein wichtiges Thema. Aber schaut mal, was er jetzt hier in 1. Timotheus 5, Vers 14 sagt. Paulus sagt, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, da ist es wieder, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anhalt zur Schmähung geben. Denn schon haben einige sich abgewandt dem Satan nach. Das heißt also, Paulus tut alles daran, den Frauen in dieser Aufgabe auch den Rücken zu stärken. Das ist nicht nur, du musst dieses und jenes, sondern er bekräftigt es auch. Selbst wenn jemand eine Witwe ist, wenn du eine jüngere Witwe bist, dann schau, dass du diesem Auftrag nachkommst, in dem du wieder heiratest. Das ist doch, es passt genau ins Bild. Sag, da ist deine Aufgabe. Wir finden das Ganze auch, dass es ins Bild passt, auch mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das finden wir in Epheser 5. Dort, das lese ich jetzt auch noch kurz, in Epheser 5, Vers 21. Und dort wird sehr klar, dass die Aufgaben in dieser Aufgabenzuteilung Mann und Frau innerhalb der Ehe, dass das natürlich das Evangelium und Christus und seine Gemeinde, diese Gemeindebraut bezeugt. Aber auch das, lest es einmal im Licht dessen, dass die Frau eine Wertigkeit als Aufgabe bekommt und nicht, sie macht halt den ganzen Rest, den der Mann nicht machen möchte. Das Tolle, das macht der Mann und die Frau macht dann alles, was ungeistlich ist. Das ist so nicht. Das sagt Paulus gerade durch 1. Timotheus nicht, sondern das Gegenteil, sagt er. Und jetzt lesen wir Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Auch hier, eine geistliche Begründung ist da. Nicht, ich will das eben so oder ich kann es nicht haben, wenn die Frauen gleichberechtigt sind. Das ist doch überhaupt nicht, um was es geht. Aber so treibt uns unsere Welt auch an, die Schrift zu lesen. Die Schrift als nicht so schön und nicht so angenehm zu empfinden. Die Welt stellt uns die Schrift, gerade solche Verse, dar, als ob das einfach nur noch was Schlechtes wäre. Wir suchen gar nicht mehr darin, dass es einen Wert hat, dass die Frau eine eigene Rolle hat. Paulus spricht hier also wirklich geistlich, auch in 1. Timotheus. Er spricht nicht männlich. Mir ist das, ich sage es ganz ehrlich, mir ist das auch, ich gebe es zu, mir ist das bis zur Vorbereitung dieser Predigt nie so ganz einleuchtend gewesen. Ich konnte mir jetzt nie so richtig erklären, wie es diesen Vers wirklich geben kann. Ich hatte eine Meinung hier, eine Meinung da, aber mir ist das erste Mal dadurch jetzt auch aufgefallen, dass es wirklich, die Schrift ist wirklich nicht, auch an dieser Stelle nicht, gegen Frauen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht der Punkt. Das Fazit ist, wir haben gesehen, dass es Paulus hier ganz sicher nicht um ein reines unterdrückerisches Knebeln von Frauen hinein in eine Dienerrolle geht, so als Hausfrau oder Gebärapparat. Das sind ja wirklich, ich meine, das ist ja die Härte, die man dann daraus ziehen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Paulus zeigt die Rehabilitierung der Frau im Zusammenhang der Schrift auf. Und damit zeigt er uns auch, es war eine notwendig. Das ist übrigens wichtig. Es war eine notwendig. Es war eine, laut 1. Mose, Kapitel 3, da war aus Konsequenz daraus, war das notwendig. Das ist auch eine Bedeutung, die einem ganz schnell eigentlich entgeht. Paulus stellt durch diesen Vers 15 die Aufgabe der Frau und die Wertigkeit ihrer Aufgabe ganz stark heraus. Das ist der große inhaltliche Zugewinn dieses Verses. Der Vers ist nicht gegen Frauen, sondern er ist für Frauen. Wahrhaftig, ich bezeuge es heute wirklich. Wirklich, es ist wirklich so. Für mich gibt es auch keinen Zweifel mehr. Ich könnte, selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht wieder zurück zu einem anderen Verständnis. Also ich sehe einfach, wie viel wert die Frau unserem Herrn Jesus Christus ist. Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass die Frauen diese Wertigkeit auch als solche anerkennen. Weil sie wissen, die ist von Gott und sie hat mit dem Heilswirken Gottes zu tun. Das heißt, dass die Frauen sehen, es ist für mich nicht entscheidend, dass ich auf der Kanzel stehe, sondern für mich ist entscheidend, dass ich meinen Part im Heilswirken Gottes so tue, wie Gott es mir zugewiesen hat. Kann das genug sein? Ich frage jetzt die Frauen, kann das für euch genug sein? Ist das ausreichend? Reicht mir das? Das ist ja die große Frage. Reicht mir das, was Gott mir Auftrag gegeben hat? Reicht mir das aus? Das Problem hatten Männer auch in der Schrift. Es besteht also die Herausforderung darin, dass Frauen diese Wertigkeit auch als solche anerkennen und sich darin aufhalten wollen auch. Und an die Männer jetzt, dass auch die Männer darin sehen, welche Wertigkeit Gott hier geschaffen hat. Den Beitrag, den die Frau in diesen Rollen leistet, die Gott den Männern so nicht gegeben hat. Hat er nicht. Und dass die Männer dies achten, denn es ist von Gott. Meine lieben Brüder, Männer, die Herausforderung ist groß, sicherzustellen, dass die Frauen sich nicht als gering geachtet vorkommen. Durch das Verhalten, das wir in unseren Ehenbeziehungen haben, auch vielleicht in der Gemeinde. Die Herausforderung ist groß auf beiden Seiten, ist wirklich groß. Das Zweite, was wir gesehen haben, und ich muss es nochmal wiederholen, auch wenn es vielleicht selbstverständlich für viele oder alle von euch in dieser Gemeinde ist, der zweite Punkt ist, dass wir in diesem Vers ein lehrbuchmäßiges Beispiel zu sehen bekommen, wie wir uns im Lesen des Wortes Gottes massivst verheddern und verrennen können. Wenn wir sehen Worte, die Paulus schreibt,
die rein wörtlich jetzt mal das eine bedeuten würden, aber wo man nach genauem geistlichen Hinschauen klar sieht, dass Paulus etwas ganz anderes verständlich machen möchte, als das, was scheinbar da vom Wortlaut steht. Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass wir Paulus zuhören, dass wir sein Denken nachvollziehen und nicht nur ein Scheibchen aus dem Text herausschneiden und uns überlegen, oh, das sind aber harte Worte, wie komme ich damit jetzt zurecht? Wovon spricht der Herr in seinem Wort? Von woher kommt er gerade? Ich möchte damit schließen und noch beten. Jesus, ich danke dir nochmal sehr für diesen Vers, gerade weil er so herausfordernd ist und weil er uns zwingt, wenn wir Klarheit haben wollen, und wir wollen sie haben, dass wir diesen Versen eine Chance geben in unserem Herzen, dass wir unserem Herzen die Chance geben, erleuchtet zu werden, so muss man es wirklich sagen. Herr, welches große Vorrecht ist es zu sehen, dass dein Wort so vertrauenswürdig ist, dass wir nicht Zweifel haben müssen, dass Paulus eigenmächtig seine persönlichen Meinungen hier abgebildet hat. Oder dass du, Herr, wirklich eine Wertigkeit, eine Unterscheidung der Wertigkeit von Mann und Frau wirklich, dass du so sein solltest, Herr, wie fern das von der Wahrheit ist, Herr. Wie fern das von der Wahrheit ist. Hilf uns doch, dass wir begreifen, dass wir es vermögen, dass eine unterschiedliche Zuweisung von Aufgaben nichts damit zu tun hat, wo Wertigkeiten oder Fähigkeiten unbedingt sitzen. Wie schwer ist das in unserem heutigen Verständnis auch in der Welt, in der wir leben, zu verstehen, dass das die Art und Weise ist, wie du handelst. Hilf uns doch, dass wir das akzeptieren, dass wir auch in diesem Verständnis auch andere Stellen der Schrift, wenn wir darauf stoßen, dass wir sie so verstehen und dass wir auch als Lehre mitnehmen, dass wir umsichtig sein müssen, dass wir das Denken nachvollziehen sollen von denen, die dein Wort uns aufgeschrieben haben. Herr, es ist eine große Aufgabe und ohne dich können wir das nicht. Und ich bitte dich für diejenigen, die auch in der Lehre hier natürlich stehen, dass sie auch groß darauf achten in Zukunft, dass du das segnen wirst, dass sie das vermögen. Ich bitte dich für die Dienste der Frauen in und um diese Gemeinde, dass du es ihnen auch schenkst, dass sie den Wert dessen erkennen, dass es eine Zuweisung gibt an Aufgaben und dass sie verstehen, dass großer Wert darin ist und keine Abwertung. Herr, es ist so gegen das, wie die Welt die Dinge tut, wie die Welt Dinge sieht. Hilf uns doch, dass wir uns davon lösen und dass wir sagen, nein, die Welt verstehen wir durch dein Wort, wie sie wirklich ist. Denn deine Meinung und deine Ansicht zählt am Ende. Und so bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.